Bestimmt kennst auch du Kinder, denen es auffällig schwerfällt, besonders in Gruppensituationen für eine längere Zeit aufmerksam dabei zu sein. Die impulsiv sind und zum Beispiel häufig mit Antworten reinplatzen. Die schwer abwarten können, die viel herumzappeln und überhaupt ständig in Bewegung sind. In unserem Experteninterview mit Gitta Kovacek geht es darum, was Aufmerksamkeit eigentlich ausmacht, was ADHS, also das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom ist und vor allem, wie du Kinder unterstützen kannst, die aufgrund ihrer Schwierigkeiten in diesem Bereich in ihrem Verhalten besonders herausfordernd für uns sind. Wir sind Julia Bauschke und Sabine Hanstein, zwei der Autorinnen des Förderprogramms Piratenreise. Wir sind überzeugt davon, dass eine gute Vorbereitung auf die Schule nicht am Tisch und auf dem Papier stattfinden, sondern an der natürlichen Neugier der Kinder und ihrer Spiel- und Bewegungsfreude ansetzen sollte. In unserem Podcast dreht sich darum alles um ein bewegtes Lernen. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser Folge im Piratenreise-Podcast. Eine Folge, in der es um ein Thema gehen soll, das ganz eng mit einer Fähigkeit zu tun hat, die mit Blick auf die Schule ganz besonders wichtig ist, nämlich mit der Aufmerksamkeit. Ja, denn mit der Fähigkeit, aufmerksam sein zu können, sich auf was fokussieren zu können, sich nicht so leicht ablenken zu lassen und auch mal länger an einer Aufgabe dranbleiben zu können, also mit der Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit eben steuern zu können, damit steht und fällt das Lernen. Und während das für manche Kinder nicht besonders schwierig ist, aufmerksam zu sein, kann das für andere wiederum eine ziemliche Herausforderung sein. Und bis zu einem bestimmten Grad ist es natürlich auch nicht ungewöhnlich, dass es Kindern nicht immer leicht fällt, aufmerksam zu sein. Sie haben ja zum Beispiel noch eine deutlich kürzere Aufmerksamkeitsspanne als Erwachsene. Wenn es aber Kindern grundsätzlich auffällig schwer fällt, sich aufmerksam einer Aufgabe zuzuwenden und länger bei einer Sache dabei zu sein, und wenn sie zusätzlich auch noch ein sehr impulsives Verhalten und eine große motorische Unruhe zeigen, dann kann es auch sein, dass da vielleicht noch mehr dahinter steckt und möglicherweise die Frage aufkommt, ob das Kind vielleicht ADHS hat, also ein Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom. Und weil das eine Frage ist, die dann nicht nur Eltern beschäftigt, sondern auch so manche Erzieherinnen und Erzieher in der Kita, haben Julia und ich uns gedacht, dass es super wäre, mal eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufzunehmen. Und nun sind aber eben weder Julia noch ich Expertin in diesem Bereich. Und darum waren wir uns schnell einig, dass wir uns dazu jemanden einladen wollen, der sich damit richtig gut auskennt. Und weil ich vor vielen, vielen Jahren noch im Rahmen meiner Ausbildung zur Lerntherapeutin selbst mal eine super spannende Fortbildung zu diesem Thema besucht habe, an die ich mich noch sehr gut erinnere, wusste ich auch gleich, wen ich dazu gern einladen würde. Vor allem auch, weil ich aus der Fortbildung damals ein paar für mich noch heute sehr wichtige und hilfreiche Gedanken und auch Handlungsansätze mitgenommen habe für den Umgang mit Kindern, die aufgrund ihrer Schwierigkeiten im Bereich Aufmerksamkeit und Selbstregulation herausfordernd für mich sind. Und dazu kann ich ja vielleicht nachher auch noch mal was erzählen. Jedenfalls, diese Fortbildung damals war mit Gitta Kovacek, einer der AutorInnen des Marburger Konzentrationstrainings. Und ich bin sehr glücklich, dass Gitta meine Einladung angenommen hat und heute als Expertin für das Thema Aufmerksamkeit und ADHS an meiner Seite ist. Hallo Gitta, ein ganz herzliches Willkommen an dich.
Ja, hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung.
Gitta, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht zum Einstieg mal kurz was zu deinem Hintergrund erzählen? Auch wenn der Name Kovacek ebenso wie das von dir mitentwickelte Marburger Konzentrationstraining unter Erzieherinnen und Erziehern, glaube ich jedenfalls, auch schon recht bekannt ist. Also bei den LerntherapeutInnen und ErgotherapeutInnen und PsychotherapeutInnen kennt man dich und deinen Namen und das Marburger Konzentrationstraining, das oft als MKT bezeichnet wird, da kennt man dich jedenfalls recht gut. Aber erzähl doch bitte trotzdem noch mal kurz was von dir. Wer bist du? Was ist dein Hintergrund und was hast du mit dem Thema Aufmerksamkeit und ADHS zu tun?
Also ich bin zu dem Thema Aufmerksamkeit mehr oder weniger zufällig gekommen, und zwar schon am Ende meiner Schulzeit. Da habe ich einen Praktikumsplatz gesucht und mein Onkel Dieter Kovacek, der die Marburger Sachen entwickelt hat und auch in Marburg gelebt hat, hat mich zu einem Praktikum eingeladen. Weil er sagte, ja, also wenn du nicht weißt, was du später mal machen willst, guck dir doch einfach mal an, was ich mache. Und das hat mich sehr begeistert. Ich bin also da zu ihm gefahren und habe seine Arbeit in der Schule kennengelernt und im schulpsychologischen Dienst und die ersten Gruppen, die mit dem Vorläufer des Marburger Konzentrationstrainings trainiert worden. Und da habe ich gesagt, das ist das, was ich machen will, und habe glücklicherweise damals auch einen Studienplatz in Marburg gefunden, habe eine Weile in Marburg dann studiert und gelebt und mit ihm gemeinsam dieses Trainingsprogramm, ja zunächst das für die Grundschulkinder und dann aber auch die beiden anderen für die Vorschulkinder und für die Jugendlichen. Diese beiden Programme konnte ich in der Entwicklung begleiten und er hat mich da auch zugenommen, dass ich da mitmachen konnte und wir viele Fortbildungen zusammen gemacht und ich fand dieses Thema immer wieder sehr, sehr spannend. Also zunächst eben in dieser Schnittmenge, wie beeinträchtigt das diese Lernprozesse? Also wie ist das mit Kindern in der Schule, die sich nicht konzentrieren können? Dann kamen ja auch schnell die Kindergartenkinder dann dazu. Und wie ist das mit denen, die erst spät dazu kommen, die also als Jugendliche dieses Thema auch schon eine Weile haben und dann auch schulisch nicht klarkommen? Und ich bin dann aber nach meinem Diplom, ich habe Psychologie studiert, bin ich nach Berlin gekommen und habe als Kinder- und Jugendtherapeutin gearbeitet, also als Psychotherapeutin, und habe da festgestellt, dass das ein Thema ist, wenn es natürlich noch ganz viele andere Störungsbilder gibt, wo die Aufmerksamkeit und die Fähigkeit oder die Möglichkeit der Kinder in der Schule klarzukommen mit den Voraussetzungen, dass sie lernen können, immer wieder mit dem Thema verknüpft war. Und bin letztendlich dann auch immer wieder bei dem Thema geblieben. Habe eine Weile dann, nachdem ich die Arbeit als Kinder- und Jugendtherapeutin oder Verhaltenstherapeutin dann mal pausiert habe, war ich an der Universität der Künste und habe in der Lehrerausbildung gearbeitet. Und da war dann wieder mehr so die Schnittmenge zu den Lehrkräften, die halt gesagt haben, wir brauchen irgendwas, um mit diesen Kindern im Unterricht umgehen zu können. Und da war das natürlich auch wieder dieses Hauptthema. Und ich habe aber auch noch eine Ausbildung gemacht, um in der Erwachsenenpsychotherapie dann ja, mich weiterzuentwickeln, bin Erwachsenenverhaltenstherapeutin und arbeite jetzt mittlerweile, finde ich, für mich ist es sehr angenehm in so einer, also sehr vielschichtig. Also ich mache Gruppen nach wie vor, diese Marburger Konzentrationstrainings. Ich arbeite in einem medizinischen Versorgungszentrum, was wiederum im Gegensatz zu meiner schulischen Prägung der Kinder- und Jugendpsychiatrische Bereich ist, wo die Kinder zum Teil ja auch noch eine ausgeprägtere Symptomatik haben und mache auch Therapie mit den Eltern, Elterntrainings und auch, was ich in den letzten Jahren super spannend finde, Psychotherapie mit Erwachsenen-ADHSlern. Also so viel vielleicht erstmal zu mir.
Spannend. Also hast du sozusagen das Thema Aufmerksamkeit und ADHS wirklich über das ganze Lebensalter, könnte man sagen, durchdrungen und hast so in allen Lebensphasen sozusagen gearbeitet, bist jetzt mehr bei den Erwachsenen, aber wenn ich richtig verstanden habe, machst du eben auch noch die Gruppen, die Marburger Trainings. Das heißt, das Thema Aufmerksamkeit und ADHS ist wirklich dein Steckenpferd und darum bin ich wirklich unglaublich glücklich, dass du zugesagt hast und unsere Einladung angenommen hast, heute hier zu sein. Vielleicht lass uns doch am Anfang zum Einstieg mal so ein bisschen über Aufmerksamkeit im Allgemeinen sprechen. Könntest du denn für dich oder also für uns mal aus deiner Perspektive definieren, was für dich Aufmerksamkeit ist?
Genau, das ist ja bei der ADHS immer die spannende Frage, wie wird das genau diagnostiziert und ab wann spricht man auch von einer Problematik oder sogar von einem Defizit oder von einem Störungsbild? Und wenn man sich da die diagnostischen Kriterien anguckt, dann gibt es halt die Aufmerksamkeit, den Aufmerksamkeitsbereich. Und ein Kind ist dann aufmerksam, wenn es seine Aufmerksamkeit, also seine Konzentration ist so ein Synonym dazu, wenn es die der Situation entsprechend lenken kann und auch halten kann. Also wenn das Kind in der Lage ist, das Wesentliche in einer Situation mit seiner Aufmerksamkeit zu verfolgen. Und das ist natürlich dann gerade bei den Kleinen, finde ich, eine sehr spannende Frage. Was ist denn das Wesentliche in einer Situation? Also Kinder sind ja sehr interessiert und neugierig. Und wir Menschen reagieren ja auch sehr schnell auf neue Reize. Und in Lernsituationen ist es ja oftmals die Kunst, sich nicht ständig ablenken zu lassen. Die Aufmerksamkeit fordert auch die Fähigkeit, dass ich mit meiner Konzentration bei einem Thema bleibe. Also, dass ich mich nicht so leicht ablenken lasse, vielleicht mal kurz mich orientiere, was ist da Neues, was ist das für ein Geräusch und damit meine Aufmerksamkeit zurückkomme, weil wir ja immer Lernsituationen haben oder die meisten Lernsituationen, gerade wenn es um die Schule geht, sind ja in Gruppen. Und das ist etwas, wo es sich gerade bei den Kindern zeigt, dass sie in der Gruppensituation sehr herausgefordert sind. Das haben wir ja auch bei Kindergartenkindern schon, dass viele Kinder in der Gruppensituation durch das Ganze, was da so an Reizen auf sie einströmt, sehr herausgefordert sind, dass sie sich angemessen, so wie das für ihr Entwicklungsalter und auch von den Gruppenregeln her von ihnen erwartet wird, verhalten können. Und das ist etwas, was Kindern, die dann die Diagnose bekommen, häufig schwerfällt. Also, dass sie zum Beispiel sich nicht an Regeln halten, weil sie abgelenkt sind. Wenn sie zum Beispiel irgendein Geräusch wahrnehmen, dann rennen sie dahin, wollen das sofort untersuchen. Und vielleicht sitzen aber gerade alle Kinder im Stuhlkreis und sollen ein Fingerspiel machen oder ein Singen oder ein Begrüßungsgespräch oder was auch immer so zu dem Alltag gehört. Also das heißt, die Aufmerksamkeit hat verschiedene Bereiche. Also inwieweit kann ich sie lenken? Inwieweit kann ich sie auch halten? Also dass ich für den Lernprozess oder für die Situation lange genug dabei bleiben kann. Also bei Kindern wird dann eben häufig auch beobachtet und als problematisch beschrieben, dass sie nicht lange genug dabei sind. Hier ist es immer auch wichtig zu bedenken, also das kriegt man auch in den Beratungssituationen von den Eltern oft so als Frage, dieses, ich weiß gar nicht, ob mein Kind einfach nicht will oder ob es das nicht kann, weil es ja sehr stark von der Motivation abhängt. Also die Eltern beschreiben ja zum Beispiel, die Kinder können ewig Lego bauen oder würden auch sehr versunken bei etwas sein, aber plötzlich sind sie unheimlich sprunghaft. Fangen da kurz was an, rennen dann dahin, probieren hier was aus. Und das ist dann oftmals sehr störend. Also der Bereich, wie ist das Kind motiviert, was soll es machen und was will es machen, spielt natürlich auch eine Rolle.
Genau, da sind wir natürlich auch bei ganz grundsätzlichen Faktoren, die die Aufmerksamkeit beeinflussen, ne? Also auch mal unabhängig davon, ob es da jetzt eine Auffälligkeit gibt, die vielleicht auch schon in Richtung Störung gehen könnte, dass wir ja einfach ja abhängig zum Beispiel sind von der Motivation oder von unserer Tagesform oder von der Beziehung zu den Personen, die uns vielleicht gerade ein Angebot machen, ob wir aufmerksam sind, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Fortbildung gehe und keine Ahnung, da geht es um irgendein Thema, was weiß ich, den Aufbau von irgendeinem Verbrennermotor, ja? Und das ist halt überhaupt nicht mein Thema. Das interessiert mich nicht, dann ist es für mich natürlich viel schwieriger, da aufmerksam zu sein, als wenn das jetzt ein Thema ist, das für mich eine Relevanz hat. Das heißt, also was ich damit sagen will, ist nur, dass es grundsätzlich ja jede Menge Faktoren gibt, die dazu beitragen, ob wir aufmerksam sein können, gerade in der Situation oder nicht. Aber wir halt viele Situationen haben, gerade in der Schule auch und auch schon bereits in der Kita, in der es erfordert wird, dass Kinder ihre Aufmerksamkeit auf etwas lenken, das vielleicht in dem Moment gerade nicht ihrer eigenen Motivation entspricht, ja, oder dem eigenen Interesse. Und es dann zu schaffen, sich zu fokussieren und den Impuls, was anderes zu tun, zu hemmen, das ist natürlich gar nicht so einfach. Und da hast du gerade auch schon was angesprochen mit diesem sich ablenken lassen, ne, was ja ein wichtiger Aspekt ist, weil darin immer dieses Steuern liegt, ne? Also Aufmerksamkeit zu steuern, das ist eigentlich offenbar die Kunst. Und das fällt eben Kindern unterschiedlich leicht und schwer. Vielleicht lass uns doch noch mal eingrenzen, was konkret die Schwierigkeiten sind bei Kindern, wo man jetzt sagt, das geht so über dieses natürliche kindliche Maß der Aufmerksamkeitsschwankungen hinaus, also wo dann vielleicht schon so ein bisschen die Frage aufkommt, ja, könnte da vielleicht auch eine ADHS dahinter stehen? Könntest du mal ein bisschen beschreiben, was denn so die Symptomatik bei einer ADHS, was ja wirklich die Auffälligkeiten sind, wo man sagt, okay, das sind jetzt Hinweise, das gehört dazu, wenn man ADHS diagnostiziert?
Also es gibt da ja verschiedene Kriterien, also wie jetzt zum Beispiel dieses mit der Aufmerksamkeit bei einer Situation bleiben, die jetzt zum Beispiel gestellt ist. Und da fällt mir jetzt, um das zu illustrieren, ein, wenn du dir vorstellst, es gibt eine Gruppe von Kindern, beispielsweise 6 Kinder, mit denen sitzt du am Tisch und dann gucken 5 dich an Und eins ist kopfüber am Tisch. Das heißt, da guckt dich mehr die Rückseite von dem Kind an. Und das Kind ist aber möglicherweise trotzdem total aufmerksam. Es ist halt von seinem Verhalten nicht angemessen. Also das ist mir selber schon bei Gruppen so gegangen, dass ich gesagt habe, alle Kinder nehmen sich jetzt einen Stift oder ich habe eine Instruktion gegeben und habe dann das Kind, was mich nicht angeschaut hat, was also kopfüber Tisch saß, also mit dem Kopf unterm Tisch und mit dem Popo in die Höhe. Und habe dann zum Beispiel gesagt, Paul, was habe ich gesagt? Dass das Kind manchmal trotzdem weiß, sagt, wir sollen uns einen Stift nehmen und taucht dann auf. Und das ist aber für einen Erwachsenen, also auch gerade für jemanden, der den Kindern was beibringen will, total schwer, wenn die Kinder von ihrem Verhalten, es einem nicht klar ist, was kriegen die überhaupt alles mit? Also wenn sozusagen diese Arbeitshaltung nicht eingenommen wird, dieses am Tisch sitzen und in die richtige Richtung gucken, also in die Richtung, wo die Instruktion herkommt und auch dann eben die Instruktion vielleicht auch, und das ist etwas, was wir im Training immer machen, dass das Kind die Instruktion wiederholt, also dass das Kind mit eigenen Worten sagt, was es tun soll. Also solche Verhaltensweisen sind auffällig, also wenn das Kind nicht adäquat in der Situation sitzt, so wie die anderen. Aber es heißt nicht automatisch, dass es nichts mitbekommt. Also manchmal ist ja auch die motorische Unruhe, die ja auch zur ADHS dazugehört, von dem Kind eine Strategie, seine Aufmerksamkeit wach zu halten. Also dass durch dieses, was von den Erwachsenen und auch von den anderen Kindern oft als so anstrengend und störend empfunden wird, dieses Unruhige, dieses Umtriebige, Zappelige, dass das auch eine Strategie des Kindes ist, seine Aufmerksamkeit zu halten. Also in ein richtiges Aufmerksamkeitsfenster zu kommen, das ist natürlich unbewusst bei den Kindern, aber es sind so Strategien, die auch spannend sind, sich die vor Augen zu führen, um vielleicht auch für sich eine Erklärung dafür zu haben, warum verhält sich das Kind. Also nicht, dass es sich so verhält, weil es provozieren will, sondern weil es vielleicht eine ungünstige Strategie hat. An sich wollen die Kinder gerne dabei sein und wollen auch gerne lernen, aber sie verhalten sich manchmal so, dass es anders aussieht.
Da würde ich gern kurz einhaken, Gitta, weil du das gerade so angesprochen hast mit dieser motorischen Unruhe, die als Strategie. Darüber haben Julia und ich tatsächlich schon oft im Podcast gesprochen, weil ja gerade so Kinder, die motorisch unruhig sind, oftmals Kinder sind, die in den Basiswahrnehmungssystemen, damit meine ich Gleichgewicht, Tiefensensibilität und Berührungswahrnehmung, oft ja so ein Wahrnehmungsauffälligkeiten haben. Ne? Also zum Beispiel sich vielleicht nicht so gut spüren, also eine geringere Eigenwahrnehmung haben und dann eben diese geringere Eigenwahrnehmung versuchen zu kompensieren, beziehungsweise sich Impulse reinzuholen über ein größeres Maß an Bewegung, an Aktion, ja, damit sie sich über die Bewegung an den Muskeln, an den Gelenken, alles, was dann da spürbar wird, wenn man halt rumzappelt und sich auf den Kopf stellt, ja, da wäre dann das vestibuläre System nämlich sehr stark drin, darüber sich aktivieren, weil nämlich diese, das weißt du ja sicher auch, Gitta, diese Aktivierung über die Basissinne einen hohen Einfluss hat auf die Alertness, also die Wachsamkeit unseres Gehirns, auf den Erregungszustand in unserem Gehirn und sozusagen das Gehirn hochfährt, ne? Es gibt einfach Kinder, wenn die sich nicht so gut spüren, müssen die sich noch stärker aktivieren, ja, also wirklich im wahrsten Sinne, sowohl über den Körper als auch dann eben in der Folge im Gehirn, ja, um eben wirklich in den Wachheitszustand hochzufahren, ihr Erregungsniveau zu steigern, das zu regulieren und dann eben aufmerksamer zu sein. Ich habe mal ein interessantes Zitat gelesen von jemandem, der hat dazu geforscht und hat gesagt, Kippeln dient dem körperlichen und geistigen Überleben in der Schule. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz. Der hat das dann auch genauso eingeordnet, dass es einfach eine Strategie ist, für viele Kinder wach zu bleiben, die natürlich nach außen hin ungünstig erscheint, ja, oder schwierig ist, weil sie eben stört, aber für die Kinder wichtig ist, damit sie nicht völlig ja, wegschlaffen. Und da muss man natürlich schauen, was kann man für Alternativen anbieten. Aber gut, ich versuche mal den Bogen zurückzuschlagen. Also du hast jetzt zum Beispiel den Aspekt der motorischen Unruhe, der Hyperaktivität genannt als ein Beispiel dieser Grundsymptomatik ADHS. Was sind denn noch andere Bereiche?
Also zum Beispiel, es gibt, andersrum angefangen, es gibt die heilige Dreifaltigkeit oder das Hui der ADHS. Also Hui heißt hyperaktiv, unaufmerksam und impulsiv.
Ah, sehr schön, das kann ich noch nicht. Das Hui.
Genau, das Hui finde ich ganz passend, auch
Ja, passt
bei den
total.
motorisch Unruhigen. Das habe ich mir dann auch mal so rumgemerkt, wobei ja das Hauptkriterium die Unaufmerksamkeit ist. Also unaufmerksam, das haben, wir wollten uns jetzt im Podcast vor allen Dingen ja um die Lebhaften, also diese Hyperaktiven kümmern, aber es gibt ja auch die Stillen. Das als Randbemerkung, also das Grundkriterium ist die Aufmerksamkeitsproblematik mit den verschiedenen Verhaltensweisen, die wir ja auch schon angesprochen haben. Dann gibt es eben bei den einen noch zusätzlich die Hyperaktivität, diese motorische Unruhe, das Zappeln, höchstwahrscheinlich als unbewusste Strategie der Aufmerksamkeitsaktivierung. Und dann gibt es noch die Impulsivität. Und die Impulsivität ist eine Kombination aus: Ich habe eine Idee und ich setze das um. Also das ist etwas, was gerade in der Schule häufig mit Regeln, ja, wie soll ich sagen, also was Regeln entgegenläuft. Es gibt bestimmte Regeln, an die sollte man sich halten, und dann gibt es einen Impuls. Da liegt zum Beispiel ein Stift oder mein Tischnachbar, der hat so ein tolles T-Shirt an, und dann fasse ich das an, weil das einfach so der Impuls ist. Also Kinder reagieren ganz schnell auf Sachen. Es gibt auch Kinder, die untersuchen sofort alles, wo sie hinkommen. Das ist ja jetzt auch erstmal ganz verständlich, dass sie das machen, aber es eckt eben in manchen Situationen sehr an. Bei kleineren Kindern findet man das zum Teil ja auch noch ganz spannend oder auch charmant. Also wenn so Kleine sich auf den Weg machen und so völlig hemmungslos die Gegend erkunden, also wenn man jetzt zum Beispiel die Kinder irgendwo trifft, im Biergarten oder im Café oder wo auch immer man ist oder so, dann findet man das ja irgendwie noch so ganz süß. Aber wenn es um eine geregelte Situation wie im Kindergarten oder in der Schule geht, dann ist das schon ein Störverhalten. Also das heißt, die Kinder halten sich nicht an die Regeln. Ein Teil weiß die Regel auch gar nicht. Es hat noch verstanden, dass, wenn es dahin kommt, erstmal ein bestimmtes Verhalten von ihm gefordert ist. Also das heißt, sie machen das, weil sie impulsiv sind. Also sie folgen dem Impuls. Also das Gehirn nimmt eine Information auf, die wird als spannend, interessant interpretiert, und dann verhalten sie sich halt sofort diesem Impuls entsprechend. Also man sagt auch, ein Bereich, den man gut trainieren kann, und den trainieren wir ja auch im Konzentrationstraining, ist die Verhaltenshemmung. Also wirklich auch Spiele und Aufgaben zu haben, wo es zu so einer Verzögerung kommt zwischen der Idee oder dem Impuls und dem Verhalten, dass etwas den Kindern auch bewusster ist. Das ist so wie, es gibt ja auch einfache Spiele. Eins, zwei, drei, los. Also so, die Kinder haben den Impuls loszurennen, aber trainieren auch, einen Moment lang abzuwarten, bis es dann erst den Startschuss oder das Los gibt. Also das ist etwas, was Impulsive als Training brauchen, weil sie sonst eben für sich viele Negativpunkte auch sammeln, weil sie durch die Impulsivität gegen viele Regeln verstoßen.
Genau, das ist auf jeden Fall ein Verhalten, das sehr stark aneckt, wie du es gerade auch schon formuliert hast, dass es als störend empfunden wird und das eben gerade für Pädagoginnen und Pädagogen auch wirklich als sehr herausfordernd empfunden wird. Ob das jetzt in der Schule ist oder auch schon in der Kita, wenn ein Kind ständig mit Antworten reinplatzt im Morgenkreis, ne, wo es vielleicht gerade nicht drangenommen wurde und jemand anders spricht oder wenn es eben nicht gut abwarten kann und andere unterbricht, wenn es Grenzen überschreitet, ne, also jemand einfach anfasst, der das vielleicht gerade nicht möchte, auch wenn es das T-Shirt noch so schön findet, ja. Das sind ja so Dinge, die können dann schon ganz schön herausfordernd sein. Das heißt, ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben die heilige Dreifaltigkeit, hast du gerade genannt. Oder das Hui, das gefällt mir noch besser, das Hui der ADHS. Ist also die Hyperaktivität, das H, ja, also die motorische Unruhe. Das bedeutet also, ne, dass ein Kind ständig in Bewegung ist, viel zappelt, auf dem Stuhl rumrutscht, stelle ich mir vor, ne, viel herumläuft, in unpassenden Situationen aufsteht oder sowas. Für das dann auch ruhige Spiele schwierig sind, ne, das, wo man so den Eindruck hat, das Kind ist auch so getrieben. Oder würdest du da zustimmen, Gitta, dass man, also ich habe, wenn ich so an Kinder denke, die in diese Richtung gehen, dann sind das oft so Kinder, die so wirken, als könnten sie auch nicht anders, ne? Also die so ein bisschen
Ja,
getrieben.
genau. Also da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wenn du das nochmal zusammengefasst hast, weil das ist ja genau dieser Knackpunkt. Sie können durchaus auch anders. Also sie wirken getrieben, gerade wenn eine Situation neu ist und sie rumrennen und das ausprobieren. Aber witzigerweise sind das auch Kinder, je nachdem, was sie für ein Angebot haben, dass man denkt, da ist ein Schalter umgelegt, dann sitzen die irgendwo auf dem Boden und malen.
Da müssen wir unbedingt drüber gleich nochmal sprechen. Aber du hast recht, du hast mich gerade erinnert, ich war ja gerade beim Zusammenfassen. Mir passiert das nämlich immer leicht, dass ich dann auch einem anderen Gedanken folge, ja, und mich ablenken lasse. Aber genau, ich war mal bei der Zusammenfassung, das war die Hyperaktivität, das Hui, also das H haben wir schon, dann das I, die Impulsivität, also Kinder, die mit Antworten hereinplatzen, die nicht gut abwarten können, Grenzen überschreiten, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und dann natürlich die Unaufmerksamkeit, ja, also da stelle ich mir jetzt nochmal ein Verhalten vor, zum Beispiel, dass ein Kind eben Dinge nicht mitbekommt, Aufforderungen verpasst, auch bei Aufgaben in der Schule sieht man es dann oft auch so Flüchtigkeitsfehler macht, weil es ihm vielleicht nicht genau aufgepasst hat, was genau gefordert ist. Dass bei Tätigkeiten, die so ein bisschen länger brauchen, auch weniger Ausdauer hat, weil es eben nicht so aufmerksam dabei bleibt. Ja, dass Tätigkeiten dann oft nicht zu Ende bringt, dass auch größere Schwierigkeiten hat, sich zu organisieren, dass auch Dinge schnell verlegt, ja, eben ablenkbar und vergesslicher ist. So würde ich das jetzt nochmal zusammenfassen. Würdest du da mitgehen?
Auf jeden Fall. Ich würde da gerne noch eine Sache ergänzen in Bezug auf die Impulsivität. Also jeder wird wahrscheinlich sagen, naja, wenn das Kind jetzt nur das T-Shirt anpasst von dem anderen, was ich so als Beispiel gebracht hatte, da können wir ja alle gut mit leben. Aber das Verhalten dieser Kinder ist für die anderen Kinder und auch die Personen, die die Verantwortung haben, oft so unberechenbar. Also es geht ja auch um Straßenverkehr. Es geht darum, wenn man einen Ausflug macht, bleibt das Kind dann bei der Gruppe? Geht es an der Hand mit jemandem? Oder rennt das dann halt, weil es irgendwo einen Impuls annimmt, rennt das vielleicht einfach auf die Straße? Also das haben wir ja immer wieder aus den Berichten von den Eltern, die sagen, ich würde ja so gerne, es das heißt ja immer, die Kinder brauchen so viel Bewegung. Ich würde so gerne mit meinem Kind mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Es ist jetzt eingeschult worden, das Kind. Aber ich traue ihm einfach nicht über den Weg, weil er ist so impulsiv, dass ich Angst habe, dass er plötzlich abbiegt oder irgendetwas macht. Und es sind Kinder, wo man sagt, ein Teil hat so nicht wirklich ein Gefahrenbewusstsein, weil sie dann eben dieser einen Sache dann so hinterherrennen. Und diese Unberechenbarkeit ist leider dann auch im Sinne von so einem Teufelskreis so, dass sie von manchen Aktivitäten dann aussortiert werden, dass man sagt, das traut sich keiner zu. Und da sind wir natürlich dann auch bei einem Riesenthema, was wir jetzt ja auch nur anreißen können, aber was eine große Rolle, finde ich, bei der ADHS im Kindergarten, auch in der Schule spielt, ist, wie viel Personal haben wir zur Verfügung? Weil auch, wie du jetzt das nochmal so gesammelt hast, du hast dann ja auch so Begriffe gehabt wie mehr oder viel von Verhalten, was sie zeigen. Das ist also immer sehr situationsabhängig. Und je nachdem, wie die Situation gestaltet ist, sind die Kinder super gut handelbar und eine große Bereicherung. Und im anderen Extrem sind sie halt eine totale Herausforderung und auch eine Überforderung für die Personen, die mit ihnen umgehen müssen. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Also dieses, wie kriegen wir das hin, dass sie wie alle Kinder in den Kindergarten gehen können, dass sie regelbeschult werden und sowas. Und weil ich ja auch viele Fortbildungen mache mit Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern, ist ja häufig die Frage, dass sie sagen, ja, das hört sich alles wunderbar an, aber ich habe ja auch noch diese ganzen anderen Kinder und ich würde mir immer wünschen, dass ich da noch jemanden an meiner Seite habe, der jetzt auch speziell auf dieses Kind achten kann und Kinder eben Routinen haben, Gewöhnung haben, die Regeln kennen, jemanden haben, der in der Nähe ist, dann klappt das wunderbar. Das ist genau, es ist auch häufig tatsächlich ein strukturelles Problem.
Auf jeden Fall, das würde ich total unterstützen. Ein strukturelles Problem, eben ein Personalproblem. Wir bräuchten da mehr Unterstützung. Und was ich aber eben auch noch ganz wichtig finde, weil ich mich immer frage, okay, wenn wir jetzt bestimmte Ressourcen, ausreichend Personal eben im Augenblick gerade nicht haben, was bedeutet das aber eben trotzdem für mich dann in der Arbeit mit den Kindern? Was kann ich anders machen? Wo kann ich bei mir ansetzen? Und da gibt es ja schon auch einige Punkte, über die wir auch noch sprechen werden. Und eine Sache, finde ich, ist auf jeden Fall schon der erste Ansatzpunkt, nämlich Fachwissen. Also dafür ist ja auch diese Podcast-Folge bestimmt, ne? Also was sollte ich eigentlich über diese Kinder wissen, um sie besser verstehen zu können, um dieses Verhalten, das für mich herausfordernd ist, besser begreifen zu können und nicht daraus für mich zur Schlussfolgerung, okay, das Kind will mich ärgern, das hält sich nicht an Regeln, ja, das macht immer das und das und nie kann ich so und so, ne? Also diese Dinge, dass ich merke, okay, ich brauche eine andere Haltung, ich brauche einen anderen Blick auf die Kinder, ich versuche sie zu verstehen. Und ich fand ganz schön, wie du das vorhin beschrieben hast, dass das so Kinder sind, die auch sowas unglaublich Exploratives haben, ja, sowas ganz impulsgesteuertes natürlich, was man bei Kleinen dann noch süß findet, ja, dass die so ihren Impulsen folgen und alles anschauen wollen. Und bei diesen Kindern ordnen wir es anders ein, weil sie ein anderes Entwicklungsalter haben und wir meinen, sie müssten sich schon besser kontrollieren können. Aber für diese Kinder ist es eben wie ein, weiß nicht, wenn die irgendeine Aufgabe haben, ist es wie ein langer Gang, ja, wo hinten ist das Ziel, hinten ist die Tür, durch die sie sollen, aber unterwegs sind links und rechts noch so viele Abzweige und so viele interessante Wege, die ich auch noch gehen könnte, lauter andere Türen. Und eigentlich möchte ich hinter jeder nachschauen, was ist denn da noch, ja? Und dann ist es einfach schwer, bis zum Ende des Gangs zu kommen. Und generell, das finde ich eben auch nochmal wichtig einzuordnen, ist noch ein kleiner Gedankensprung, dass natürlich auch im Kindergartenalter diese Impulskontrolle, von der wir schon gesprochen haben gerade, ja, und Aufmerksamkeitssteuerung und Selbstregulation, dass die sich natürlich auch noch in der Entwicklung befinden, ja. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, wo wir jetzt gerade schon so diese Grundsymptomatik von ADHS aufgezählt haben, damit jetzt nicht alle Hörer und Hörer plötzlich denken, okay, dieses Kind und dieses, die haben alle ADHS, ja. Ich finde nochmal wichtig zu betonen, dass natürlich nicht jedes Kind das Verhalten aus diesen Bereichen auf Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität, das so ein Verhalten zeigt, dann auch ADHS hat. Aber es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass rückblickend oft Kinder, bei denen dann später eine ADHS diagnostiziert wird, häufig eben schon in der Kita Auffälligkeiten in diesem Bereich hatten. Und darum lohnt es sich eben auch nochmal zu schauen, finde ich, einmal, was sind mögliche Ursachen von ADHS? Was sagt da eigentlich die Wissenschaft? Und was sind aber auch möglicherweise verstärkende Faktoren dann im Umgang mit diesen Kindern? Und Gitta, vielleicht lass uns doch da nochmal hingucken und das so ein bisschen so strukturieren. Könntest du dann vielleicht zunächst ein bisschen was sagen zu dem, was wir aus der Wissenschaft schon wissen? Wie kommt es eigentlich zu ADHS? Gibt es da eine Veranlagung? Sind wir so geboren, wenn Kinder ADHS haben? Oder ist es was, was sich entwickelt durch Umwelteinflüsse, durch Erziehung, Kontext, was auch immer? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Dann können wir ja so Schritt für Schritt ein bisschen weitergehen und dann natürlich auch dorthin kommen, was diese Kinder brauchen. Aber vielleicht erstmal die Ursachen, Gitta.
Okay, also ADHS ist ja ein sehr vielschichtiges und facettenreiches Thema und auch Syndrom. Also das, was wir ja jetzt anfangs auch besprochen haben, man sammelt so ganz viel Informationen darüber, welche Verhaltensweisen in welcher Kombination treten auf und spricht man da jetzt einfach von einem vielleicht reizsensiblen Kind oder ADHS-Kind. Und das, was du jetzt ansprichst, ist ja, wir haben die Fragestellung zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel wenn es Verhalten im Kindergarten gibt oder dann nach der Einschulung oder im Laufe der Schulzeit, wenn es halt Lernschwierigkeiten gibt. Und ist das dann etwas, was dann erst dort entstanden ist? Oder ab wann sollte man aufmerksam sein und vielleicht auch schon präventiv was machen? Und leider ist es ja so, dass es dann ja, wenn therapeutisch oder wenn Interventionen angeboten werden, gibt es ja einen Anlass. Also das heißt, da gibt es schon eine Thematik, eine Problematik. Und die Kinder, wer Kinder hat, weiß das, kommen mit einer Ausstattung auf die Welt. Also das heißt, Babys sind sehr, sehr verschieden. Es gibt Babys, die schlafen viel. Es gibt Babys, die schlafen wenig. Es gibt welche, die schreien ganz viel. Es gibt welche, die sind easy zu handeln. Also die sind schnell in einem Rhythmus und so weiter. Also es gibt da große Unterschiede. Und gerade bei den Kindern, die auch in den Bereich der Schreikinder fallen, also wo die Eltern auch sagen, ja, wir waren ja auch wegen der ganzen Koliken in den ersten Monaten waren wir ja ständig beim Kinderarzt. Wir haben auch die Schreiambulanz aufgesucht. Das sind ja super Angebote. Also auch Schreiambulanzen sind sehr, sehr wichtig, um den Eltern auch gerade so in dieser neuen Situation und in ihrer Rolle als Eltern auch die Möglichkeit zu geben, dass sie nicht gleich in so eine Hilflosigkeit rutschen. Das ist sehr, sehr massiv, wenn Kinder schreien, also wenn Babys schreien und man nicht mehr weiß, wie man die beruhigt bekommt. Und die Wissenschaft sagt, und das finde ich eine ganz sinnvolle Betrachtungsweise auch, dass man sagt, die Kinder haben unterschiedliche Voraussetzungen. Also es gibt Kinder, die sind sehr, sehr reizsensibel. Also im Zusammenhang mit der ADHS wird ja auch immer die Hochsensibilität angeführt. Also es gibt auch Eltern, die sagen, mein Kind hat keine ADHS, das ist einfach hochsensibel. Und es gibt eine besondere Sensibilität. Also wir können ja die Welt nur begreifen über unsere ganzen Sinne. Und es macht ja nach und nach auch ein Baby. Also ein Baby ist unterschiedlich aufmerksam und wach. Es gibt diese ganz wachen, reizempfindlichen Babys, die auch eine empfindliche Haut haben oder die auf Ernährung, je nachdem, was in der Milch drin ist oder nicht drin ist, sehr sensibel reagieren. Und dann gibt es welche, die sind dann nicht so leicht zu irritieren. Und das heißt, es gibt schon früh andere Startmöglichkeiten und daraus erwachsen ja dann auch andere Interaktionen. Also das heißt, ob schnell eine Routine hergestellt werden kann. Kinder profitieren von Routinen, weil dann die Welt verlässlich und begreifbar wird. Und wenn aber das Kind durch sein Verhalten und die Eltern durch ihre Unsicherheit, weil das Kind viel schreit, fangen dann an, irgendwie auszuprobieren, was total verständlich ist. Es gibt ja viele Eltern, also gerade wenn man das Thema anschneidet, wie war es denn eigentlich, bevor die Lern- oder die Verhaltensprobleme aufgetreten sind, dann sagen die, ja, wir sind ja jeden Abend mit dem Auto gefahren, damit das Kind eingeschlafen ist. Oder wir haben ja alles Mögliche probiert und erzählen dann die ganze Bandbreite von Strategien, die gemacht werden, um das Kind zu regulieren. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt bei ADHS. Es gibt ein Bemühen der Menschen, also der Eltern, der Erziehenden, der Lehrenden, die versuchen, die Kinder zu regulieren. Und was sie lernen können und auch sollten, wo sie länger manchmal brauchen, ist, dass sie sich selbst regulieren. Also, dass sie es schaffen, selber herauszufinden, was ihnen gut tut, damit sie sich besser konzentrieren können und besser bei der Sache bleiben können. Und auch das, finde ich, ist wichtig, sich das vor Augen zu führen. Das muss man tatsächlich auch ausprobieren. Und deine Frage war ja, wie entwickelt sich das? Um da nochmal drauf zurückzukommen. Jeder Mensch kommt mit einer besonderen Ausstattung auf die Welt. Die einen, wie gesagt, etwas ruhiger, vielleicht auch ein bisschen anpassungsfähiger, die anderen etwas sensibler. Und woher das kommt, versucht man ja auch immer aufzudröseln. Da kann man sagen, das hat natürlich auch was mit der Genetik zu tun. Also bei ADHS gibt es nicht ein ADHS-Gen, sondern man hat eine, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht wie viele, ich sag mal eine Vielzahl von Genen herausgefunden, von denen man vermutet, dass sie eine ADHS-Symptomatik begünstigen. Also die damit zusammenhängen, also wie gesagt, nicht ein einzelnes Gen, sondern auch da schon ein Zusammenspiel. Das erklärt vielleicht auch dieses Facettenreichtum. Und das macht natürlich etwas mit unseren ganzen Wahrnehmungsprozessen. Also das Leben besteht ja aus Wahrnehmung. Also wir nehmen etwas auf und verarbeiten das und versuchen es zu sortieren und zu strukturieren, eine Ordnung und eine Berechenbarkeit herzustellen. Und das sind Lernprozesse. Und die verlaufen unterschiedlich einfach und selbstverständlich oder eben schwieriger mit den entsprechenden Folgekosten für die Interaktionen. Also das zum Beispiel auch, was wir leider häufig bei Familien mit ADHS haben, dass sie dann doch weniger soziale Unterstützung haben, weil die Großeltern zum Beispiel sagen, also das traue ich mir nicht zu, der ist ja so wild oder nee, der schläft ja nicht, den kann den nicht so rumtragen oder ich kann sie nicht so rumtragen, wie ihr das immer macht. Also diese Sachen. Und dann probiert man verschiedene Sachen aus und manches hilft auch. Und das, was du da gesagt hast mit diesem Tunnel, wo die verschiedenen Sachen sind, die einen davon abhalten, das ist ja bei vielen Familien wirklich jeden Morgen die Situation, aus dem Haus zu kommen. Also dieses nicht nur bildlich gesprochen, sondern real. Also
Ja, genau.
dieses, man hat es schon bis in die Garderobe geschafft, das Kind zieht den einen Socken an und den anderen und dann bricht es zusammen und schreit, die Socken knubbeln, das geht nicht. Und das sind die Socken, die bisher immer völlig in Ordnung waren. Also diese Empfindlichkeit plötzlich, dass irgendwo etwas ist, das kann einen davon abhalten, dass das, was vorher gut gelaufen ist, plötzlich zusammenbricht. Und das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht selber mal erlebt hat. Also wie massiv das dann ist. Also da kommt dann sozusagen das Kind auch nicht, da sagt man dann auch nicht, ja, dann zieh doch die anderen Socken an, die sind schon irgendwie gut. Das geht dann nicht. Also die sind dann so empfindlich und kommen dann aus dem ganz schwer raus. Und ja, also das heißt, es gibt dann eben einmal diese Voraussetzungen, die da sind, die das Leben herausfordernder machen. Und dann gibt es glückende Interaktionen und weniger glückende Interaktionen. Also es gibt Familien, die finden schnell in eine Routine, weil die vielleicht selber gut strukturiert sind. Und andere, die brauchen dafür viel länger oder schaffen das fast gar nicht. Und da spielt es auch noch eine Rolle, dass dieses Thema, um was wir uns ja heute bei den Kleinen thematisch kümmern, also die ADHS, ist ja ein Lebensthema. Also das heißt, wenn wir auch Genetik ansprechen, können wir davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich ein Elternteil das Thema auch hat. Also das heißt, dieses, den Alltag zu bewältigen, wie sortiere ich diese ganzen Dinge, die ich machen soll, wie stelle ich eine Struktur her? Und das ist ja so wichtig, den Alltag mit einem Kind oder mit mehreren Kindern zu bewerkstelligen, setzt ja voraus, dass ich in der Lage bin, irgendwie eine Routine, eine Struktur, irgendwas zu etablieren. Und das ist für manche Erwachsene auch schwieriger als für andere. Also die eine Mutter, die sagt das immer so schön, die sagt immer, ich nehme alles wahr, ich sehe alles. Also dieses Erwachsene können das so gut beschreiben, was wir bei Kindern oftmals durch das Verhalten so interpretieren, dass wir denken, naja, wahrscheinlich ist das bei dem Kind so, weil das so viel wahrnimmt. Genau, und entsprechend gibt es dann diese gesellschaftlichen Schritte. Irgendwann wollen die Eltern wieder arbeiten gehen. Man sucht einen Betreuungsplatz für das Kind und schaut dann, wo findet man einen? Das sind ja einfach Realitäten. Und wie funktioniert das da? Und da ist man ja auch auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass das irgendwie rund läuft. Also, dass nicht die Kita anruft und sagt, du, wir sind schlecht besetzt, kannst du dein Kind vielleicht zu Hause lassen? Das ist so anstrengend. Also wie weit sind die in der Lage, damit umzugehen? Und inwieweit macht auch das Kind dort Erfahrungen? Wie komme ich mit Gleichaltrigen aus? Wie kann ich mich an Regeln halten? Wie erkenne ich auch hier eine Ordnung, in der ich mich sicher fühle, wo ich also nicht jeden Tag aufs Neue erkunden muss, sondern wo es auch eine Verlässlichkeit gibt. Und dann eben die Schulpflicht und größere Gruppen, Leistungsdruck, zeitlicher Druck. Also was bei den Kindergartenkindern ja häufig noch von den Eltern leichter zu bewerkstelligen ist oder von vielen ist, dass sie sagen, na gut, dann wir müssen bis um 9:30 spätestens da sein und jetzt fängt um 8 die Schule an. Genau, also so. Also es ist eine Mischung zwischen Voraussetzungen des Kindes und Interaktion mit der Umwelt. Also so diese Mischung aus Umwelt und Genetik und wie wir es bei den meisten Störungsbildern ja haben. Und zu dem Zeitpunkt, und das hattest du ja auch schon angesprochen, wo das Thema dann auf dem Tisch ist, ist es auch sinnvoll, auf fördernde und störende Faktoren zu gucken, also zu sagen, was hält das Ganze aufrecht, was sind vielleicht ungünstige Interaktionen und was wäre jetzt an der Stelle als Intervention wünschenswert und empfehlenswert. So ganz genau wissen wir nicht, woher es kommt. Es gibt da ja auch die Ansätze, die sagen, ja gut, das ist eine besondere Gehirnstruktur, da wird ja auch sehr viel dazu geforscht, weil es ja auch das, was wir auch schon hatten, das richtige Erregungsniveau geht ja auch dann mit der Stimulantientherapie, also dass man sagt, die Kinder, viele Kinder bekommen ja Stimulantien, also sie bekommen die Medikamente Methylphenidat, der Wirkstoff und Ritalin, Medikinet, weil dahinter das Erklärungsmodell steht, dass die Kinder dann in ein Erregungsniveau versetzt werden, indem sie aufnahmefähiger sind, indem sie eben nicht so ablenkbar und so impulsiv sind und dadurch sie lernen können und die Regeln vielleicht auch besser erkennen können.
Gitta, ich finde ganz interessant, wie du gerade nochmal aufgezeigt hast, dass die Veranlagung oder das Paket sozusagen, was man mitbekommt, dass das die eine Seite ist, aber eben das andere mindestens ebenso stark ist, dann die Frage ist, wie wird damit umgegangen, ne? Also welche Faktoren haben wir in so unserem Leben, was für Beziehungen haben wir, wie läuft die Organisation in der Familie, was für ein Setting gibt es in der Kita, wie wird damit umgegangen, weil das natürlich etwas ist, so wie ich dich gerade verstanden habe, was dann einen großen Einfluss darauf hat, ob die Störung jetzt in Anführungszeichen, sage ich mal, oder die Auffälligkeit weiter besteht, sich vielleicht sogar verfestigt oder ja, ob das Kind sich da auch entwickeln kann, auch wenn es ein Lebensthema ist. Ja, also ich würde gerne noch mal kurz zwei Wege verfolgen und zwar einmal den, mal sozusagen in Anführungszeichen einen Negativweg gehen und schauen, was ist denn, wenn die Faktoren ungünstig sind? Was passiert denn mit einem Kind? Wie entwickelt sich das oder was für Herausforderungen und auch negative Erfahrungen ein Kind sammelt, wenn das Umfeld nicht achtsam ist und es ungünstige Einflüssen ausgesetzt ist? Und was braucht es dann? Darum möchte ich dann hauptsächlich hin, was können wir tun? Was braucht das Kind? Was brauchen diese Kinder, damit sie sich möglichst gut entwickeln können? Denn es ist ja schon so, dass für viele Kinder diese ADHS-Diagnose in Anführungszeichen oder einfach diese Symptomatik auch so ein bisschen so ein Teufelskreis sein kann. Ja, also du hast es schon beschrieben, es kann in der Familie sehr herausfordernd sein. Es ist ja auch für die Eltern schwierig, immer die emotionalen Ressourcen aufzubringen, eben mit diesen ganzen schwierigen, herausfordernden Situationen, diesem impulsiven Verhalten umzugehen. In der Kita fordert es die Fachkräfte heraus. Ja, die sind vielleicht auch nicht immer geduldig, so sehr sie sich Mühe geben. Das heißt, die Kinder bekommen oft negatives Feedback. Ja, sie machen Fehler, sie ernten Kritik, das frustriert sie. Sie verlieren dann ihr Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, werden dann vielleicht auch unselbstständiger, weil sie sich weniger Dinge zutrauen, vermeiden Herausforderungen. Ja, und dann geht das Ganze von vorne los, so ein Teufelskreis. Daran erinnere ich mich noch aus der Fortbildung getan. Das sind im Grunde Dinge, die ich von dir gelernt habe. Ne? Vielleicht kannst du das gleich nochmal besser wiedergeben. Also, das ist so ein bisschen so eine Situation ist, in der die Kinder einfach immer wieder stecken, ob jetzt in der Familie als auch in der Kita, dass sie oft als problematisch wahrgenommen werden. Ne? In der Kita werden sie als oppositionell vielleicht wahrgenommen, weil sie sich impulsiv verhalten, obwohl sie vielleicht gar nicht stören wollen, aber aufgrund irgendeines Reizes, der vielleicht gerade reinkommt, für sie super spannend ist, einfach aufstehen oder sich an eine Regel nicht halten, weil sie ihnen gerade nicht präsent ist, weil da was anderes gerade spannender ist. Das heißt, es kommt an vielen Orten, sowohl in der Familie als auch in der Kita und auch später in der Schule, zu negativen Interaktionen und die wirken sich ja dann negativ aufs Selbstbild aus, ja. Das ist sozusagen die negative Schiene. Würdest du da mitgehen und sagen, ja, da ist schon was dran, dass das
Ja,
oft so einen
absolut.
schwierigen Verlauf gehen kann?
Absolut. Und das, was ich da als Allheilmittel gerne anbieten möchte, das klingt vielleicht in dem Zusammenhang zunächst etwas banal, aber das ist die positive Aufmerksamkeit. Das, was du beschrieben hast, ist ja dieser Teufelskreis der negativen Aufmerksamkeit. Die Kinder bieten ja viel Anlass, dass man darüber klagt, dass man vielleicht auch das Kind kritisiert dafür, dass man also sagt, das geht so nicht, das kannst du so nicht machen. Also das, wenn du das nochmal machst, dann verbieten wir dir das. Also jetzt hörst du endlich mal auf damit. Also dieses ewige Gegreine der Personen, die den Kindern eine Rückmeldung geben über Problemverhalten. Das ist ja man kann ja sagen, das steigert sich ja bis hin in so eine Problemtrance, wo alle dann sich völlig hilflos fühlen, aber es ist noch nichts verändert. Und dieses, was vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen banal rüberkommt, ist die positive Aufmerksamkeit. Aber es ist wirklich der Weg daraus, zu sagen, okay, es gibt Probleme, aber wo klappt denn schon was? Also wo kann ich auch als Bezugsperson, wie auch immer, sagen, hier kann ich dem Kind in der Interaktion rückmelden, dass es etwas gut und richtig macht. Also zum Beispiel, wenn ich nehme jetzt ein ganz schlichtes Beispiel, die Kinder kommen zum Training oder zu dem Termin. Ich begrüße das Kind freundlich und sage, hallo Luca, schön, dass du da bist. Du bist ganz pünktlich. Du wartest noch einen kleinen Moment. Gleich fangen wir an. Also schon hat das Kind etwas richtig gemacht, obwohl es vielleicht selber nicht dafür gesorgt hat, dass es pünktlich ist, sondern es ist abgegeben worden, es sitzt im Wartezimmer. Aber dieses, das Kind, also selbst ein lebhaftes, hyperaktives Kind, sitzt auch mal einen Moment lang angemessen im Wartezimmer. Oder es gibt auch Kinder, die kommen rein und ziehen zum Beispiel schon ihre Schuhe aus. Das ist bei uns in der Einrichtung auch so eine Regel, das ist ja im Kindergarten auch so. Also diese kleinen Anlässe, wo Eltern oft sagen, ja, aber das ist doch selbstverständlich. Da soll ich was dazu sagen? Ja, genau. Zu den Selbstverständlichkeiten immer etwas sagen, weil für das Kind ist es nicht selbstverständlich und es braucht ein Signal, was ihm zeigt, in der Richtung bist du auf einem guten Weg. Hier klappt etwas. Und das sind manchmal diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, weil sie dann eine positive Interaktion erstmal anbahnen oder ermöglichen. Also wenn ich zu dem Kind sage, super, du hast dran gedacht, dass du deine Schuhe ausziehst, schön, dann stellt das Kind als nächste Handlung die Schuhe parallel nebeneinander ins Fach. Boah, kannst ja richtig gut die Schuhe wegräumen. Wunderbar. Setz dich noch einen Moment hin, ich hol dich gleich. Also dann sind alle entspannt und ja, können in eine positive Aufmerksamkeit kommen. Und das ist schwer. Also tatsächlich ist es schwer, weil wir häufig sowas im Kopf haben, ich sag mal so Konzepte von Gerechtigkeit. Ja, das machen doch andere Kinder ganz selbstverständlich. Soll ich den jetzt extra dafür loben, nur dafür, dass er die Schuhe auszieht? Darum geht es ja dabei nicht. Es geht ja darum, dass wir mit den Kindern oder mit dem schwierigen Kind, wo wir sagen, ansonsten sind wir nur am Zetern darüber, wie schlecht es ist und fühlen uns auch selber so hilflos, einen Ansatz brauchen. Und das funktioniert wirklich bei den Kindern wunderbar, dass wir uns, also das ist eine Haltungsfrage, also dass ich als Trainerin immer wieder besinne und sage, jetzt kommt meine Gruppe. Jetzt kommen die Kinder und die sind ja unterschiedlich herausfordernd und ich fokussiere mich auf das, was klappt. Ich stelle einen Draht zu dem Kind her, also ich gehe in Kontakt, also ich sage mal, Kontakt, das ist ja durch Corona so ein bisschen schwierig geworden mit dem Händegeben. Das hat ja, das haben wir Jahrzehnte gemacht, dass wir die Kinder mit Handschlag begrüßt haben und mit Namen. Und da guckt man halt, wie man jetzt damit umgeht, ob man zum Beispiel irgendwie da wie heißt das immer? Take five oder sowas,
Ja, genau.
auch nicht. Also, aber dieses wirklich in Kontakt treten mit Augenkontakt und mit
Auch
Namen
mit
und
Namen.
schon mal was Freundliches zu dem Kind sagen. Das ist tatsächlich, also ich habe ja selber Kinder, etwas, was ich unseren Kindergärten immer sehr hoch angerechnet habe, dass sie die Begrüßungssituation gestaltet haben. Also für meine Größte war es, also für meine älteste Tochter war das ganz wichtig, dass wenn ich sie abgegeben habe in dieser Übergangssituation, dass sie persönlich begrüßt wurde. Wir hatten so wache, kompetente Erzieherinnen, Gott sei Dank, die sind dann an die Tür gekommen und ich habe an der Garderobentür mit ihr gestanden und sie haben sie dann auch, als sie noch sehr klein war, in der Krippe auf dem Arm genommen, haben sie ganz lieb begrüßt. Es gab also eine gestaltete Übergangssituation, weil wenn diese Übergänge, wo die Kinder Schwierigkeiten haben, nicht gestaltet sind, also das heißt, dass man auf dem Schirm hat, das ist ein Kind, das braucht das. Das braucht jeden Morgen die Begrüßung an der Tür und dieses Ritualisierte, dann kommt es gut ins Geschehen rein. Und wenn nicht, gibt es gleich am Anfang Verhalten, was schwieriger zu handeln ist. Und solche vermeintlichen Kleinigkeiten sind ganz, ganz wichtig, um dann die schwierigeren Aufgaben zu lösen. Also auch dieses Formulieren von Regeln. Wenn die Kinder älter sind, dass man sagt, wenn einer redet, hören wir zu. Als Beispiel. Und dann nicht nur, dass ich das dann sage, sondern ich frage dann, wer weiß noch eine wichtige Regel? Und die meisten Kinder finden ja Regeln ganz, ganz toll. Also wenn du schaust, als was gehen die an Fasching, Karneval, viele gehen als Polizisten oder finden das auch toll, dass es irgendwo Verkehrsschilder gibt. Also die haben ja grundsätzlich schon eher ein Bedürfnis danach, sich zu orientieren und zu kommen. Und wenn ich dann sage, wer weiß noch eine wichtige Regel, dann zeigen die auf und sagen, wenn einer redet, höre ich zu. Oder sie sagen, wir sind ein gutes Team. Wir sind freundlich zueinander. Oder so wichtige Sachen. Also das heißt auch bei Regeln, nicht nur Papier ist geduldig, auch später in der Schule, die stehen irgendwo an der Wand, sondern immer wieder auch in den Situationen sich kurz die Zeit nehmen, zu sagen, wenn wir jetzt da den Raum wechseln, was ist eine wichtige Regel, auf was achtest du? Und dann sagt das Kind das selber, weil in dem Moment, wo das Kind selbst sagt, was es vorhat, also zum Beispiel sagt, ich gehe die Treppe leise runter. Dann ist das der Auftrag, den das Kind sich selber gibt. Dann ist es eine Selbstregulation und nicht, dass ich sage, ihr seid jetzt aber bitte leise. Dann geht das ein Ohr rein, am anderen Ohr wieder raus und ist ein Versuch, die Kinder von außen zu regulieren. Und da kann man sich wirklich sehr, sehr dran abarbeiten.
Super, Gitta, du hast schon ganz viele Punkte gerade genannt, die Kindern mit diesen Schwierigkeiten helfen. Ich würde das gerne noch mal kurz sammeln und wiederholen und vielleicht so ein bisschen sortieren. Also einmal hast du gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, so dein, ich weiß nicht mehr, wie genau du das formulierst, ich glaube, so dein Zaubermittel oder sowas hattest du gesagt, ist eben diese positive Aufmerksamkeit, ja. Also um aus dem Teufelskreis negative Aufmerksamkeit rauszukommen, weil eben Kindern, die unruhig, unkonzentriert sind, eben oft vor allem zurückgemeldet wird, wenn sie was falsch machen, wenn sie Fehler machen, sie viel Kritik erfahren, dass man genau den umgekehrten Weg gehen sollte, positive Aufmerksamkeit ihnen schenken sollte. Ich musste da sofort dran denken, Gitta, an einen dieser Sätze, die ich aus deiner Fortbildung total mitgenommen habe. Ich hatte das ja in der Anmoderation gemeint, dass so ein paar Dinge bei mir echt hängen geblieben sind. Und das ist ein Satz, den du gerade nicht gesagt hast, aber der genau dahin passt, und zwar Catch them being good. Den habe ich mir
Genau,
total mitgenommen. Genau.
erwisch sie oder ihn, wenn er gerade was richtig macht. Im Sinne von, wie so ein Schießhund
Genau,
da
hab dich.
auf der Lauer zu liegen und sagen, ja.
Genau, ne, super, du warst pünktlich oder du hast die Schuhe da aufgeräumt oder so, ne? Also diese Kleinigkeiten, die, wie du auch formuliert hast, was ja manchmal schwierig ist, weil man so den Fokus oft hat auf dem, was ja eben nicht klappt, beziehungsweise Dinge für selbstverständlich hält, die für diese Kinder eben gerade nicht selbstverständlich sind. Dass es aber trotzdem wichtig ist, auch wenn uns das manchmal nicht leicht fällt, genau darauf den Blick zu wenden und zu gucken, okay, wo sind sie denn gut? Und dann zu sagen, okay, catch them being good, und da die Kinder zu verstärken, sie positiv zu verstärken. Das war ein Punkt, den du genannt hast, den du ganz wichtig findest. Dann hast du benannt über diese Begrüßungssituationen als Beispiel, wie wichtig es ist, mit den Kindern in Beziehung zu gehen, ja, sie mit Namen anzusprechen, Blickkontakt herzustellen. Es kann auch manchmal ja auch eine Art von Körperkontakt sein, ne, solange der nicht irgendwie grenzüberschreitend ist, ne, aber so ein, ich mache das oft, wenn ich Kinder habe, die herausfordern sich in den Piratengruppen verhalten, dann sind das oft Kinder, wo ich wirklich gezielt versuche, mich neben die zu setzen, so ein bisschen Schulter an Schulter zu sitzen oder den Arm vielleicht mal hinter ihnen abzustützen, um ihnen zu zeigen, ich bin da, ja, und ich wende mich dir zu, ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Also Beziehung ist ganz wichtig. Dann hast du gesagt, dass Strukturen und Rituale wichtig sind. Also auch nochmal, um auf diese Begrüßungssituation zurückzukommen. Das ist ja eine Form von Ritual, ja. Also immer, wenn ich in die Kita gehe, dann steht da jemand, der mich begrüßt. Ja, das gibt mir Sicherheit, das gibt eine Orientierung, denn Kinder mit ADHS brauchen mehr Unterstützung bei der Organisation ihres Alltags. Das heißt, da hilft es, wenn es klare Abläufe gibt, wenn es Pläne gibt, wenn es Rituale gibt, wenn es auch Visualisierung gibt. Das hattest du jetzt nicht genannt, Gitta. Das würde für mich da aber auch reinpassen, ne? Also man kann ja auch Abläufe zum Beispiel visualisieren, auch Regeln visualisieren. Und du hast auch gesagt, wie wichtig es ist, Regeln immer wieder auch auszusprechen, zu verbalisieren, und zwar nicht nur das selbst immer wieder zu tun, sondern die Kinder auch dazu zu ermutigen, das selbst zu tun, weil das dann so eine Art Selbstinstruktion wird. Das heißt, das sind schon mal ein paar super allgemeine Hilfen für Kinder mit ADHS oder mit Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, die ja im Übrigen nicht nur für diese Kinder hilfreich sind, ja, sondern wovon ja eigentlich alle profitieren. Das ist auch was, was ich aus der Fortbildung noch sehr im Kopf habe, Gitta, dass du damals meintest, dass diese Hilfen, die wir diesen Kindern anbieten können, ja etwas sind, das eigentlich allen gut tut und wovon die ganze Gruppe profitiert. Ja, das finde ich irgendwie nochmal einen ganz guten Gedanken. Hast du denn vielleicht, also ich könnte mir zum Beispiel gerade vorstellen, Gitta, dass wir noch mal so ein bisschen die einzelnen Teilbereiche vielleicht auch durchgehen. Also wir hatten ja gesagt, es gibt diese drei Komponenten: Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität. Hättest du denn vielleicht noch so ein paar Tipps für Hilfen im Bereich Unaufmerksamkeit? Also was brauchen denn Kinder, die eben häufig unaufmerksam sind? Was können wir denn für die anbieten, damit sie in Situationen das Wichtige mitbekommen, Aufgaben von Anfang bis Ende durchführen können? Ein paar Sachen hast du jetzt auch schon genannt, wie zum Beispiel Aufforderungen wiederholen zu lassen. Hast du noch ein paar andere Ideen dazu? Oder willst du vielleicht die Ideen, die du schon hattest, noch ein bisschen ausführen?
Genau, also die Förderung der Aufmerksamkeit hängt ja auch mit dem Aspekt zusammen, dass die Kinder manchmal nicht in der Lage sind, sich fokussieren zu können, weil sie in einem ungünstigen Erregungsniveau sind. Also das heißt, wir machen am Anfang immer ein Aktivierungsspiel bei den Kindern in der Gruppe. Also etwas, was die Kinder vermeintlich wacher macht. Also das kann ein Bewegungsspiel sein. Gerade kleine Kinder brauchen unheimlich viel Bewegung und auch Bewegungsspiele. Also die Voraussetzung für Aufmerksamkeit ist, dass wir in einen richtigen Aktivierungszustand geraten. Und das kann auch im Kita-Alltag oder im Gruppengeschehen oder im Unterricht, haben wir das auch in Marburg versucht zu etablieren, dass die Lehrkräfte das mit einplanen, dass am Anfang eben nicht sofort das Arbeiten und dieses musst du dich aber konzentrieren ist, sondern zu sagen, jetzt wird erstmal ein kurzes Bewegungsspiel gemacht. Und das kann auch sowas wie so ein Begrüßungsritual sein, wo man zum Beispiel auf die Oberschenkel klatscht, in die Hände klatscht und einmal aufsteht und laut Guten Morgen ruft. Also das wäre der Begrüßungskanon. Also wirklich, dass man das selber mit einplant und sagt, ich brauche zunächst eine Aktivierung der Kinder. Auch wenn man denkt, oh, also ist in den Fortbildungen ja häufig das Thema, dass sie sagen, wir machen am Ende dann noch so ein Spiel als Belohnung. Das ist auch alles super, nur ein Bewegungsspiel oder ein Aktivierungsspiel, also wo der Körper aktiviert wird, ist die Voraussetzung, um dann besser aufmerksam zu sein. Man macht sich sehr viel leichter, wenn die Kinder sozusagen schon durch das Spiel sind, sie schon fokussiert, weil sie spielen gerne, sie machen mit, das ist auch wichtig für die Aufmerksamkeit später. Und etwas, was sozusagen in dieser Dreierkombi hyperaktiv, impulsiv und aufmerksam vermeintlich erstmal aussieht wie eine Intervention für die Hyperaktivität oder gegen die Hyperaktivität, ist zur Förderung der Aufmerksamkeit.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Gitta. Ist übrigens auch der Grund, weshalb wir bei der Piratenreise am Anfang meist ein Bewegungsspiel haben, also irgendein Aktivierungsspiel, das wirklich dafür gedacht ist, dass die Kinder erstmal in Bewegung kommen und eben hochfahren. Ja, also dass der Körper sich aktiviert, dass damit dann auch diese Alertness im Gehirn quasi ja, hergestellt wird, ne? So eine erhöhte Wachsamkeit und dann auch eine Grundlage geschaffen ist, um eben für die kognitiv anspruchsvolleren Aufgaben ja dann eben auch wirklich aufmerksam sein zu können, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Was für mich da auch noch reingehört und was ihr ja auch im Marburger Konzentrationstraining eingebaut habt, das ist ja die Selbstinstruktion. Die finde ich bei Kindern mit Unaufmerksamkeit auch noch mal total hilfreich. Kannst du denn dazu vielleicht noch mal ein bisschen was sagen? Eben hattest du es schon in Bezug auf die Regeln so ein bisschen formuliert, aber magst du das vielleicht noch mal so ein bisschen ausführen, was so eine Selbstinstruktion eigentlich ist und wie man die anbahnen kann?
Genau, also die Kinder kriegen ja immer irgendwelche Aufgaben. Das sind Arbeitsblätter in der Schule oder Aufgaben, die sie lösen sollen. Und häufig werden sie ja angeleitet, also im Sinne von einer Fremdsteuerung von der Person, die ihr das beibringen will. Also da wird gesagt, jetzt machst du das so, jetzt machst du das so, jetzt machst du das so. Und das ist sehr, sehr anstrengend und die Kinder scheinen da irgendwie nicht dabei zu sein. Wichtig ist, also und das ist ja ein roter Faden in, zum Beispiel in den Marburger Konzentrationstrainings, dass sie eine Selbstinstruktion lernen. Also das ist wirklich, dass man sich am Anfang die Zeit nimmt, gemeinsam zu klären, was ist die Aufgabe? Und dann liest das Kind die Aufgabenstellung. Das ist jetzt für Kindergartenkinder noch nicht so interessant, weil sie noch nicht lesen können, zumindest die meisten nicht. Aber für Schulkinder wäre das dann der erste Schritt, das Lesen der Aufgabe und zu sagen, was will ich tun? Was ist meine Aufgabe? Und das sagt das Kind selber. Und da ist man Modell am Anfang und sagt, so und so kann man das formulieren, also den Kindern ruhig auch Formulierungshilfen anbieten, aber dass das Kind selber sagt, was es tun soll und was es auch will. Also dass es zum Beispiel sagt, auch das kann man auch in der Kita machen, wenn es dann irgendein Legespiel oder irgend sowas macht, dass man sagt, wie machst du das? Und dann sagt das Kind, dann suche ich mir immer, ich konstruiere jetzt irgendwas, dann suche ich mir jetzt erstmal die Bauklötze in der Farbe oder ich suche mir die Puzzlesteine in der Farbe aus. Also wenn das Kind selber sagt, was es vorhat zu tun, dann leitet es mit Hilfe der Sprache seine Aufmerksamkeit und kann sie dann auch bei der Sache besser halten. Also da gibt es ja auch verschiedene Spiele, die man da anwenden kann. Also dass die Sprache auch von den Kindern unterstützt wird. Also wenn ich eine klare Sprache habe und die Sprache mich bei den Sachen, die ich neu lernen will, begleitet, dann habe ich eine erhöhte Aufmerksamkeit. Also das ist die Idee von Selbstinstruktion.
Wir haben jetzt also schon gesammelt zur Unaufmerksamkeit erstmal die Selbstinstruktionen natürlich. Dann haben wir auch schon so ein bisschen über Strukturalisierung wie durch Pläne oder Verbalisierung natürlich auch von außen gesprochen. Auch Visualisierung hatte ich schon angesprochen. Aufforderungen wiederholen lassen. Das geht schon wieder in Richtung Selbstinstruktion. Hast du noch Ideen für impulsives Verhalten? Also wie können wir damit umgehen oder was können Erzieherinnen und Erzieher, unsere Hörerinnen und Hörer eben in der Kita anbieten, wenn sie jetzt zum Beispiel Kinder haben, die im Morgenkreis ständig reinplatzen, ja, oder die einfach aufspringen, obwohl sie das gerade gar nicht sollen? Hast du da vielleicht noch ein paar Ansätze? Was können Werkzeuge, was können Helfer sein für impulsives Verhalten?
Also du hast es ja auch schon gesagt, wie du das auch mit deinen Gruppen machst. Das ist einmal auch die Nähe, dass es viel leichter ist, ein Kind zu steuern, was neben einem sitzt. Also wo man wirklich auch mal ganz kurz die Hand auflegen kann oder mal kurz hinschaut, freundlich anschaut, die Aufmerksamkeit dem Kind zum Beispiel ohne was zu sagen schenkt oder mal kurz sagt, du hörst ganz aufmerksam zu. Also dieses, was die Kinder ja auch brauchen, um sich regulieren zu können. Also ein Kind, was unruhig ist, würde ich im Kreis nicht weit entfernt von mir hinsetzen. Das ist das eine. Und das, was du auch mit der Visualisierung gesagt hast, ist ja das Spannende. Also das, man kann das natürlich mit Kärtchen machen und mit Bildern, aber visualisieren tun ja auch andere Modelle. Also das, was ich damit meine, ist, die anderen Kinder und auch die erwachsene Person ist ja Modell für das Verhalten, was jetzt gerade gezeigt wird. Und das Lernen durch Nachahmung ist ja etwas, was dem Entwicklungsalter dieser Kinder total entspricht. Also das heißt, wenn ich möchte, dass die Kinder am Tisch sitzen, dann setze ich mich auch an den Tisch und sage zum Beispiel, ich sitze schon am Tisch. Und dann kommt ja irgendein Kind, setzt sich dazu, sagt, ich auch. Dann sage ich, super, wir sitzen hier schon zu zweit am Tisch. Und dann kommen die anderen Kinder auch und dann kommt vielleicht das Impulsivste, was ja vielleicht noch den Raum erkundet oder irgendwas macht, das sieht und hört, ah, da vorne findet etwas statt und setzt sich dazu und sagt, ich auch. Und dann sage ich, super, jetzt sitzen alle am Tisch, jetzt können wir anfangen. Ohne irgendeinen ironischen Unterton. Und ich sage auch nicht, warum bist du denn jetzt als letztes Kind hier? Sondern dieses Visualisieren, also dieses Modell sein, einmal selber durch das Verhalten und aber auch nutzen, dass immer auch Kinder kooperieren, sich angemessen verhalten. Das ist ja eine Riesenchance für die Kinder, wenn sie von anderen Kindern lernen können. Und auch wiederum können ja dann die Kinder auch von ihnen lernen. Also es kann auch sein, dass dann, wenn man das mehrfach macht, also auch die Wiederholung ist total wichtig, dieses, dass Spiele auch mehrfach gemacht werden, Aufgaben variiert werden, aber das Grundgerüst gleich ist. Das ist etwas, was die Kinder brauchen, damit sie merken, ja, okay, so läuft das ab. Weil sie tendieren ja dazu, sich immer irgendwas Neues zu suchen, haben aber einen Mangel an dieser Struktur und dieser Verlässlichkeit. Also deswegen ruhig im Sinne von einem Training Aufgaben immer wieder mal so machen und dem Kind aber dabei mehr die Rolle des Instrukteurs, sagt man so, des Instructors zu geben, also zu sagen, die Aufgabe kennst du schon. Wie geht das denn? Und dann sagt das, wie macht man das und das? Dann sage ich, super, hast du dir gut gemerkt. Mach mal vor. Und schon ist das Kind in der Selbstinstruktion. Also Kinder, das finde ich auch immer noch so ganz spannend mit ADHS oder unaufmerksame Kinder zum Teil, haben ein riesen Fachwissen. Also wir haben manchmal in Gruppen so kleine Tiefsee-Experten oder sowas, so die wirklich ein Wissen haben über Weltraum, Tiefsee, Elektrizität, also so ganz, ganz viel, was so interessengeleitet ist. Aber sie können so strukturierte Sachen, also jetzt eine Aufgabe, was ja später in der Schule gefordert wird, von A bis Z zu Ende machen, das Arbeitsblatt auch vielleicht dann abzuheften. Sowas können sie nicht. Das interessiert sie erstmal nicht. Also dieses vermeintlich Langweilige kann dadurch auch trainiert werden, dass sie da eine Aufmerksamkeit dafür bekommen und eben auch dort Experten werden können. Dass man sagt, das kannst du super erklären, das hast du gut verstanden und das machst du richtig gut vor. Zeig das mal dem anderen Kind, weil sie suchen sich ansonsten Sachen raus, die sehr, sehr komplex sind. Und ich sage mal, der Teufel liegt ja oft im Detail in der Schule und da sind sie eben nicht so aufmerksam und das ist dann für sie oft störend in ihrer also wie dann ihre Leistungen ausfallen, die das, diese Kleinigkeiten eben nicht beachtet haben, weil sie da unaufmerksam sind. Also das heißt, vielleicht noch kurz, weil wir das ja auch so zusammengefasst hatten, Struktur ist das eine, Verlässlichkeit, Regeln und in diesem, wenn dieses gegeben ist, also wenn eine Situation berechenbar ist, brauchen Sie natürlich auch Freiheitsgrade. Im wahrsten Sinne des Wortes rausgehen. Also die sind wirklich Kinder, die brauchen Bewegung. Also auch da würde ich immer an die Institutionen appellieren, geht mit den Kindern wirklich jeden Tag an die frische Luft. Auch die Eltern ermöglicht es den Kindern, möglichst viel draußen zu sein, sei es im Garten, im Park, irgendwo, wo sie laufen können, wo sie nicht so an der, ich sage jetzt mal, an der kurzen Leine geführt werden müssen, also so wie im Straßenverkehr, wo man vielleicht auch viel Angst hat, aber dass man auch sagt, hier, wir planen das gerade für diese Kinder primär, aber die anderen profitieren auch davon ein, dass es eben auch diese Möglichkeit gibt, richtig zu toben, richtig zu klettern, also sich auch körperlich da nochmal zu spüren, plus die verlässliche und strukturierte Situation, vielleicht auch in den Räumlichkeiten. Kinder setzen sich immer an die gleiche Stelle vom Tisch. Und das ist auch in Ordnung so.
Genau, es zeigt ja auch einfach ihr Bedürfnis nach Verlässlichkeit und Sicherheit, ne, das du gerade auch schon genannt hast. Das heißt also, ich fasse nochmal zu dem Punkt Impulsivität so ein bisschen zusammen, was du gesagt hast. Du bist eingestiegen mit Modellen, ja, also dass diese Kinder insbesondere profitieren auch von den Modellen der anderen Kinder oder auch deinem eigenen Modell, du als Pädagogin, als Pädagoge, ja, also die Situation mit dem Tisch, die Gitta da beschrieben hat, fasst das, glaube ich, ganz gut ins Bild. Also positive Modelle sind ganz hilfreich. Dann hast du genannt, Gitta, dass diese Kinder auch häufig Helfer sein können, ja, die dann eben was erklären, den Regeln nochmal wiedergeben. Ich musste da direkt an ein Kind denken aus meiner Piratengruppe, das genauso ein impulsives Kind war wie diese Kinder, von denen wir hier gerade reden. Und das bei einer Situation, wo auf dem Boden ein großes Feld aufgeklebt werden sollte für das Spiel Seemannskiste. Manche Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht. Da wird so ein Raster aufgeklebt, ein großes Rechteck mit mehreren Feldern. Und dafür gibt es eine Vorlage auf einem Blatt. Und dieser Junge lief halt durch den Raum und schnappte sich die Vorlage. Und natürlich fühlt sich das im ersten Moment erstmal schwierig an für mich als Durchführende. Ich merke so, oh nein, jetzt läuft er mit dieser Vorlage vielleicht weg. Aber ich habe versucht, das in der Situation umzuwenden, habe gesagt, super, du hast jetzt die Vorlage, du kannst unser Helfer sein, du überwachst jetzt hier, dass die anderen Kinder dieses Rechteck gut nachkleben können. Sag ihnen doch mal, was sie machen müssen. Und dann hat er nämlich genau das gemacht, Gitta, was du vorhin benannt hast, als eben Instruktion, ne, für andere, aber eben was dann auch eine Selbstinstruktion letztlich ja auch ist, ne? Also wir müssen das jetzt so und so machen, klebe erstmal eine lange Linie von der einen zur anderen Seite und so weiter. Ne? Damit übt man ja ein, das eigene Tun zu strukturieren. Und sowas ist natürlich prima, wenn du die Kinder als Helfer einbindest, als Erklärer, ja, weil das ist ja auch etwas, was ihren Selbstwert stärkt. Da können sie vor den anderen mal hervortreten. Etwas, was ja oft für sie gerade eher mit einer negativen Rolle verbunden ist. Ne? Oft treten sie ja hervor durch ein negatives Verhalten oder sind in diesem Teufelskreis negative Aufmerksamkeit gefangen. Da ist es gerade sehr selbstwertstärkend, wenn sie eben positive Rollen für die Gruppe übernehmen können und eben Helfer sind, ja. Und dann
Und es
hattest du
ist auch
gesagt, ja.
für dich als Trainerin
Ja.
eine totale Erkenntnis zu sehen, Mensch, das funktioniert ja
Genau.
wunderbar. Und genau diese Punkte, auch für die Eltern, wenn man sagt, eine positive Eigenschaft von den Kindern, viele sagen, eigentlich ist er total hilfsbereit. Sie wollen echte Sachen machen. Und immer da, wo wir ihnen echte Sachen anbieten können, machen sie das wunderbar und
Genau.
schon kommen wir in eine positive Aufmerksamkeit, indem wir auch wirklich gar nicht mehr so lange suchen müssen nach etwas, was wir hervorheben können als Signal für das Kind. Ja, das klappt super, das machst du richtig gut. Ja, ganz
Genau.
wichtig.
Genau, und damit hast du gerade auch noch mal was angesprochen, was sehr, finde ich, in Richtung Haltung geht. Wir hatten ja vorhin schon mal das Wort Haltung da in dem Zusammenhang auch benutzt. Ja, also das hilft ja wirklich auch uns in den Kindern, etwas anderes zu sehen, als immer nur wieder in Anführungszeichen den Störenfried, ja, oder das Kind, das mich hier irgendwie zum Wahnsinn treibt, weil es ständig sich anders verhält, als es vielleicht gerade angemessen wäre oder so, ja. Also das finde ich total wichtig, dass wir eben, indem wir das sehen, okay, das ist ja hier eigentlich, oder sie ist total hilfsbereit oder in Momenten Dinge hervorheben, dieses Catch them being good, ne, was sie eigentlich gut machen, den Blick mal darauf zu lenken, wo diese Kinder ein positives Verhalten zeigen, dass das auch für uns wichtig ist, für unseren Blick auf diese Kinder, weil wir oftmals, also das unterstelle ich jetzt zumindest, also ich kenne das von mir selber, ja selber dann oft in so eine negative Wahrnehmung kommen, ne, und auf diese positiven Dinge immer schwerer achten können. Und da ist es, finde ich, ganz wichtig und für unsere Professionalität dann im Beruf auch ganz entscheidend, dass wir genau da sagen, nee, hier muss ein Stoppmoment sein. Ich möchte und ich will und ich kann diese positiven Aspekte sehen, weil da ist jede Menge, ja, da ist so viel. Und es ist ganz wichtig, den Blick darauf zu lenken und nicht immer nur auf diese Dinge, die schwierig sind. Da fällt mir gerade in meiner eigenen Formulierung auf. Ich sage sowas wie immer nur und nie. Das ist übrigens was, Gitta, das wollte ich auch noch ansprechen, was mir in Bezug auf deine Fortbildung, wenn ich mich erinnere, nämlich total in Erinnerung geblieben ist. Du hast damals nämlich mal gesagt, Sätze mit immer und nie stimmen grundsätzlich nicht. Und das war für mich so ein bisschen wie sowas wie so ein Game Changer, ja. Also weil ich einfach gemerkt habe, ja, das stimmt. Wie oft denken wir, immer stört er oder jedes Mal steht er auf oder nie hört er zu oder nie macht sie. Ne? Ich habe jetzt gerade die Jungs vom, das
Ja.
trifft auf Mädchen genauso zu, das ist gar nicht geschlechtsspezifisch, ja. Es finde ich total wichtig, weil es wirklich was mit unserer Haltung zu tun hat, dahin zu gucken, zu sagen, so, nee, ist eben gerade nicht so. Und ich muss aufhören, auch diese Sätze innerlich zu denken, sondern genau dahin meinen Blick zu lenken, wo diese Kinder eben positives Verhalten zeigen und eben unglaublich liebenswert sind. Ja, das wollte ich gerade noch dazu anfügen. Wolltest du dazu auch noch was sagen, Gitta, weil du gerade so
Ja,
nachgedacht
das
hast?
ist, also man darf ja auch sagen, heute war es ganz schön anstrengend.
Mhm.
Und sich dann aber die Vorstellung offen halten zu sagen, und morgen wird's anders.
Mhm.
Morgen kann es gut werden. Also so wie bei den Kindern, das können wir ja von denen ganz viel lernen. Also die Kinder kommen ja oft mit so einer Freude und so einem Tatendrang jeden Tag in die Kita, in die Schule, sie kommen zur Gruppe. Also dieses, sie sind ja meistens für uns da gute Modelle, die kann sagen, es hat vielleicht was mit ihrer Wahrnehmungsproblematik zu tun, dass sie das manchmal vermeintlich nicht so schwer nehmen, aber sie starten immer wieder mit einer großen Freude und diese Freude kann man auch erleben und man darf zwischendurch auch mal sagen, wow, heute war es dann doch anstrengend. Oder man darf auch sagen, gut, dass ich Feierabend habe. Oder man darf auch als Eltern sagen, schön, dass sie schlafen. Also das ist ja in Ordnung. Man braucht ja auch mal eine Pause. Und dieses, was ja gerade auch bei den Kleineren, finde ich so, da kommt ja auch so viel zurück. Es gibt ja dann auch so die Kleinen, die dann nach der Stunde kommen und einen dann einfach drücken. Oder, ne? Also sie sind ja, sie können ja ganz viel auch positive Aufmerksamkeit für andere geben und sind auch sehr liebevoll, sind auch wirklich sehr an anderen interessiert und deswegen irgendwie in ein gutes Fahrwasser kommen mit den Sachen, die wir da auch besprochen haben. Also manches klingt schlichter, als es dann tatsächlich ist. Also schlicht in dem Sinne, es wirkt.
Finde ich auch, also gerade das, was du vorhin als Beispiel gebracht hattest mit diesem, ich sitze am Tisch und dann kommt das nächste Kind. Das habe ich, nachdem ich die Fortbildung bei dir besucht hatte, direkt ausprobiert mit meiner damals aktuellen Kindergruppe und es hat sofort geklappt. Ich konnte es gar nicht glauben, weil es so einfach ist. Aber es hat super funktioniert und seitdem ist das eines meiner alltäglichen Werkzeuge im Umgang mit Gruppen. Ne? Weil man hat immer Kinder, die rumlaufen und die nicht gleich bei der Gruppe sind. Und dann sage ich so, oh, drei Kinder sind schon bei mir. Und dann, wups, sind es plötzlich fünf. Ne? Und dann, huch,
Ja.
alle sind schon da. Das ging ja schnell. Ne? Also das ist eben genau das, was sich nochmal unter diesem Begriff positive Aufmerksamkeit zusammenfassen lässt. Ne? Es kommt wirklich darauf an, das Positive zu verstärken und eben nicht auf das negative Störverhalten einzugehen. Das finde ich auch nochmal so ein Punkt. Auch was übrigens, was ich von dir gelernt habe, ignorieren mit positivem Modell heißt das ja, dass man sozusagen nicht auf das Weglaufen zum Beispiel eines Kindes eingeht und sagt, jetzt lauf doch nicht weg, ne? Weil dann benenne ich ja genau das Verhalten, das ich eigentlich nicht sehen möchte, sondern eher das Positive, was die anderen, ne? Auch schön, dass ihr hier seid und schön, dass ihr mir schon zuhört. Also, dass der Blick immer auf das ist, was die Modelle dann positiv machen und nicht auf dem eigentlichen Störverhalten. Ja, das finde ich nochmal auch ganz hilfreich in dem Zusammenhang. Und manchmal gibt es natürlich auch so Grenzfälle, das wollte ich auch nochmal ansprechen. Bestimmt kennst du als Hörerin oder Hörer auch Situationen, wo dich ja ein Kind manchmal auch wirklich quasi gefühlt auf die Palme bringt und du das total schwierig findest, noch irgendwas Positives zu sehen oder irgendwie die Situation für dich positiv zu wenden. Da finde ich, kann noch mal ein Satz dir vielleicht helfen, den ich auch von Gitta habe. Gitta, ich habe eine ganze Menge von dir gelernt. Nämlich, dass, ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergeben kann. Ich glaube, es geht so in die Richtung, liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, glaube ich so, ne? Denn dann brauche ich es am nötigsten oder so ähnlich ist, glaube ich, diese Formulierung. Und das finde ich auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt, gerade für Kinder, die uns herausfordern aufgrund ihres impulsiven, hyperaktiven Verhaltens, dass wir uns immer bewusst machen, dass diese Kinder dann ganz besonders von uns Beziehung und Liebe brauchen und wir sozusagen nicht mitmachen sollten in diesem Teufelskreis negativer Aufmerksamkeit, sondern ihnen da unbedingt helfen sollten, rauszukommen. Das fiel mir dazu auch noch ein. Gitta, auch ein wichtiger Satz, den ich von dir gelernt habe. Ist wahrscheinlich nicht von dir, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist
Nein,
aber
der
nicht
hing
von dir.
tatsächlich bei unserem Kinderarzt
Ah,
und
okay.
hat mich sehr berührt, weil es ist ja einfach auch manchmal sehr herausfordernd. Und sich dann bewusst zu machen, zu sagen, ich bin die Erwachsene und wahrscheinlich braucht das Kind mehr Unterstützung, also Liebe in dem Sinne, dass ich die Verantwortung übernehme und dass ich sage, also jetzt ganz konkret im Training, es gibt manchmal Situationen, wo ich dann auch mit der Kollegin spreche und sage, was war das denn jetzt eben? Und dann, dass wir aber uns überlegen, wie gehen wir nächstes Mal damit um? Wie können wir die Situation strukturieren? Das, was du ja auch kennst aus deiner Arbeit, dieses zum Beispiel zu sagen, vielleicht geben wir dem Kind mehr eine Aufgabe, vielleicht der etwas mehr Verantwortung oder vielleicht setzen wir den woanders hin. Also so in diesem Sinne und zu sagen, hier an der Stelle braucht dieses Kind mehr und nicht im Sinne von Fehlverhalten wird belohnt. Also so, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir sagen, hier, das ist schwierig, geh davon aus, es ist auch für das Kind schwierig und das Kind kann es vielleicht nicht so formulieren. Es sagt dann vielleicht, ich hasse dich, aber im Grunde genommen leidet es auch unter der Situation und dass ich dann eben auch sage, das nehme ich jetzt mal nicht persönlich, sondern bin mir auch der Verantwortung bewusst, dass ich einen Weg daraus mir überlege. Und das geht meistens besser, wenn alle sich ein bisschen beruhigt haben und auch das man im Hinterkopf hat. Das kann am nächsten Tag schon ganz anders sein. Und wir
Genau.
fangen am nächsten Tag mit dem bewährten Neustart an und kann alles gut sein.
Gitta, würdest du denn zum Schluss nochmal, weil das vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer ganz bestimmt noch interessiert, noch ein paar Worte zum Marburger Konzentrationstraining für Vorschulkinder erzählen, das du ja mitentwickelt hast? Das fände ich nochmal ganz spannend. Was ist das denn für ein Training?
Also das Marburger Konzentrationstraining für Vorschulkinder und für die Eingangsstufe haben wir entwickelt, zufällig als wir, nee, zufällig deswegen, weil in der Zeit die Einschulung vorgezogen wurde in Berlin. In Berlin gab es plötzlich die Schulpflicht, die für den ganzen Jahrgang galt und was für die Institutionen eine Riesenherausforderung war. Und zufällig haben wir zu dem Zeitpunkt dieses Programm entwickelt. Es hat also da gut reingepasst. Die Grundidee war die, dass wir aus der Arbeit in Marburg wussten, also mein Onkel war ja auch Schulpsychologe, es gibt Kinder, die kommen in die Schule und eigentlich weiß man das schon, dass es herausfordernd wird. Wie können wir also eine Vorbereitung machen? Also wie können wir präventiv bei eventuell allen Vorschulkindern oder bei Kindern, bei denen wir die Uhr danach stellen können, das wird dann in der Schule erstmal schwierig werden. Was können wir denen anbieten? Und da haben wir halt diese Methode der Selbstinstruktion als Grundidee übernommen für die Altersgruppe, also für die Kinder, die noch nicht eingeschult sind oder die Kinder, die dann halt jung in die erste Klasse oder in die Eingangsstufe kommen, dass wir gesagt haben, was brauchen die? Die sollen durch das Training angeleitet werden, sich in Gruppen zu verhalten und zwar so zu verhalten, wie sie das in ihrer Schulzeit brauchen. Also einen Moment lang auch mal am Tisch sitzen und ein Arbeitsblatt machen. Das ist so der Kern. Und da drumherum haben wir verschiedene Übungen, also auch viel Bewegungseinheiten, auch Dinge, die was mit der Feinmotorik zu tun haben. Also zum Beispiel auch dieses, dass die Kinder einen Hefter haben. Also der Umgang mit Arbeitsblättern. Das Arbeitsblatt wird gelocht, wird in einen Schnellhefter eingeheftet. Dieses also so einfache Ordnungsstrukturen, dass die eingeübt werden, Gesprächsregeln, Dinge formulieren, beschreiben, zuhören, aufzeigen. Also das üben wir mit den Kindern altersentsprechend als Vorbereitung für die Schule. Also wir üben mit denen nicht lesen und rechnen. Also wir sind ein paar Sachen so zum Zahlenbegriff drin und eben auch so dieses Feinmotorische, was ja oftmals gerade den Jungs dann schwerfällt, weil sie das vielleicht auch in der Kita nicht so wählen, wenn das Programm sehr frei ist, dann machen sie eher grobmotorische Sachen. Also das macht so das Marburger Konzentrationstraining für das Vorschulalter aus, dass wir gesagt haben, welche Übungen können wir so zusammenstellen, dass es eine kurze Intervention bleibt, also dass die Personen, die das durchführen wollen, sich Material raussuchen, dass es also Vorschläge für die Stunden gibt, also dass man was mit Bewegung, so wie ihr das ja auch mit den Piraten, mit der Piratenreise macht, dass es mit der Bewegung auf jeden Fall genug gibt. Regelspiele sind wichtig, weil das Ich verhalte mich in der Gruppe, ist die Voraussetzung, dass ich später auch in der Klasse, wo so viele Gleichaltrige sind und dann eben auch noch viele Sachen dazukommen, die nicht so interessengeleitet sind, also wo Kinder Sachen machen sollen, weil das jetzt einfach so ist, dass das schon mal vorbereitet wird. Also so vielleicht im Groben zum Marburger Konzentrationstraining für die Kleinen.
Und es ist gerade auch noch mal in einer neuen Auflage erschienen, oder Gitta, wenn ich es richtig im Kopf habe?
Ja, wir haben es so ein bisschen optisch aufgepeppt.
Genau, also ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes mitsetzen, falls dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das interessiert, dann findest du das da auf jeden Fall verlinkt. Liebe Gitta, wir haben ganz viele interessante Dinge zum Thema Aufmerksamkeit und ADHS besprochen. Ich versuche nochmal eine knappe Zusammenfassung, mal gucken, ob es mir gelingt. Wir haben zuerst besprochen, was Aufmerksamkeit ist und was bei Kindern auffällt, die da Schwierigkeiten in diesem Bereich haben. Dann hast du benannt, welche drei Aspekte ADHS, also das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom, umfasst, nämlich Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität. Das Hui der ADHS hast du das genannt. Dann haben wir besprochen, welche Überlegungen es zu den Ursachen für ADHS in der Wissenschaft so gibt. Und ja, das aber eigentlich auch noch wichtiger als die Frage nach den Ursachen, eigentlich dann die Frage ist, welche Faktoren sich ungünstig auswirken, beziehungsweise was dann eben auch dazu beitragen kann, dass sich die ADHS dann auf der Grundlage von so einem Paket, das man vielleicht schon mitbringt, tatsächlich auch ausbildet und weiter besteht. Dann haben wir geschaut, was Kinder mit Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitssteuerung und Impulskontrolle brauchen. Und genau, und wir haben noch ein paar Dinge benannt, die mir persönlich ganz besonders wichtig sind und die viel mit dem Thema Haltung zu tun haben. Da haben wir ja gerade zum Schluss besonders nochmal drüber gesprochen. Also mit der Haltung, mit der wir Kindern begegnen, die wir als herausfordernd erleben, weil sie eben ein für uns herausforderndes Verhalten zeigen, nicht zuhören, mit Antworten reinplatzen oder weglaufen oder was auch immer. Kinder, also die wir dann schnell, wenn auch nicht absichtlich, aber schnell so ein bisschen in die Schublade, ja, Störenfried, sage ich jetzt mal, stecken. Und dazu haben wir besprochen, dass es eben gerade diese Kinder sind, die einen positiven Blick von uns brauchen, eine positive Aufmerksamkeit, weil sie ja allermeistens eher negatives Feedback bekommen und meist eher hören, was sie nicht so gut machen. Und das wirkt sich dann wiederum negativ auf ihr Selbstbild aus. Und das ist eben so ein fataler Teufelskreis der negativen Aufmerksamkeit. Und genau, und wir haben festgehalten, dass es ja unsere Aufgabe als Pädagogin dann ist, genau dagegen zu steuern und diesen Teufelskreis zu durchbrechen und selbst aktiv in Beziehungen zu gehen. Da hast du schöne Beispiele gebracht, zum Beispiel von der Begrüßungssituation an der Tür oder auch mit Namen ansprechen und so weiter. Da passen für mich noch diese Sätze rein. Catch them being good auch oder liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am dringendsten. Das sind so Sätze, die uns daran erinnern können, worauf es besonders ankommt, wenn wir diese Kinder wirklich unterstützen wollen. Das heißt also, im Umgang mit Kindern, die uns besonders herausfordern, geht es immer wieder auch ganz besonders um unser eigenes Mindset. also um unsere Haltung. Und ich würde mich total freuen, wenn diese Folge dir, liebe Hörerin oder lieber Hörer, vielleicht ein paar Impulse in diese Richtung gegeben hat. Vielleicht hilft es ja auch dir, so wie es mir schon oft geholfen hat, dich an so einen Hinweis zu erinnern, wie dass Sätze mit nie und immer grundsätzlich nicht stimmen, ja, und dass es sich lohnt, sich das wirklich bewusst zu machen und dann auf die Suche nach Situationen zu gehen, in denen das, was eben vielleicht oft, aber keinesfalls immer schwierig und herausfordernd ist, in denen das dann vielleicht anders ist und gut klappt. Und diese Situation dann hervorzuheben, die Kinder auch genau darauf hinzuweisen, ja, also sie wirklich dort zu erwischen, wo sie was gut machen und ihnen so eben positive Aufmerksamkeit zu schenken, um aus diesem Teufelskreis der negativen Aufmerksamkeit wirklich auszubrechen. Gitta, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, um hier im Piratenreise-Podcast über dieses Thema zu berichten. Und ich bin ganz sicher, dass vieles von dem, was du gesagt hast, für unsere Hörerinnen und Hörer hilfreich war. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde.
Ja, und dann natürlich auch dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat sich gelohnt für dich, dass du dran geblieben bist, dass du den Ablenkungen, die dir zwischendurch vielleicht begegnet sind, widerstanden hast und bis zum Schluss durchgehalten hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du Lust hast, uns ein Feedback zu geben, dann freuen wir uns natürlich sehr. Zusätzlich zu dem Hinweis aufs Marburger Konzentrationstraining, das ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werde, werde ich da auch noch einen Link ganz unten reinsetzen, über den du uns gerne Bewertung und/oder ein Feedback hinterlassen kannst. Nochmals danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.